Deutschlandfunk, Information und Musik.
Schreiben gilt als einsames Geschäft. Wenn man die besondere Spezies der Kaffeehausliteraten mal rauslässt, die es gerne trubelig haben, wird ansonsten gerne geschrieben in der Abgeschiedenheit, in der Stille, in Klausur. Und genauso wie das Schreiben ein einsames Geschäft ist, ist auch die Literatur ja reich an einsamen Menschen. So betrachtet müsste Social Distancing für Schriftstellerinnen und Schriftsteller ja eigentlich eine leichte Übung sein, mehr sogar noch ein wahrer Kreativitätstreiber. Ob das so ist, darüber habe ich vor der Sendung mit der Romanautorin, Lyrikerin, Essayistin Ulrike Dresner gesprochen. Also Social Distancing, so etwas wie das natürliche Biotop der Schriftstellerin?
Sie haben recht mit Ihrem ersten Eindruck, dass man natürlich alleine zu Hause am Schreibtisch sitzt und da arbeitet und seine Ruhe und Konzentration braucht. Aber was für mich auch diese Pandemie mit ihren verschiedenen Varianten von Lockdown sehr, sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass das eben nur ein Teil der Geschichte ist. Ich zumindest brauche auch etwas wie sozialen Klebstoff. Ich sitze normalerweise am Morgen immer die erste Stunde des Tages im Café und brauche das Stimmenrauschen, muss mich sozusagen eintunen aus meiner Schlaf- und Kinderbetreuungswelt, überhaupt einen Übergang finden in die Schreibwelt. Und das fällt natürlich weg. Und mir ist deutlich geworden, dass ich das wirklich brauche, wie ein soziales Element, das in diesem Schreiben eben ganz wesentlich mit enthalten ist. Ich schreibe ja auch nicht Tagebuch oder sozusagen für eine Datei im Computer, sondern es sind ja auch Texte, die da entstehen, die für Leser und Leserinnen gedacht sind, die also sowieso ein soziales Element in sich eingebaut haben, die von Kommunikation leben, von sprachlichem Flow und auch wieder hinausgehen in die Welt. Und insofern ist das zwar für die ersten 4 Wochen ganz angenehm gewesen unter diesem Aspekt sozusagen, ich habe vielleicht mehr Zeit zu Hause, aber auf die lange Strecke jetzt fehlt etwas und das fehlt einem als Schriftstellerin genauso wie vielen anderen Menschen in ihren sozialen Alltagserfahrungen.
Wenn also das Social Distancing kein literarischer Treiber ist, gibt es denn Auswirkungen auf Ihren persönlichen Kreativitätsfundus? Es lässt sich ja ein Füllhorn an literarisch verwertbaren Corona-Variationen denken. Muss ja nicht gleich der große Corona-Roman sein, der einem dann wie von selbst in die Tastatur fließt. Aber machen besondere Zeiten nicht besonders kreativ?
Vielleicht tun sie das. Ich weiß das noch nicht, weil wir noch so mittendrin stehen und weil, wie ich finde, das Geschehen ja auch eine große Dynamik hat. Die Auswirkungen vollziehen sich ja gerade erst. Und natürlich denke ich darüber nach. Ich bin aber einfach auch sehr beschäftigt damit, mit so etwas wie ja alltäglichem Krisenmanagement. Zum einen habe ich eine Professur in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut und muss einfach sehen, dass dieser Lehrbetrieb weitergeht und dass auch unsere Studierenden, die brauchen ja auch extra Management und Hilfe in diesen Zeiten. Und zugleich erziehe ich eine Tochter alleine und auch die muss mit durch die Krise bewegt werden. Also die Vorstellung sozusagen, dass so ein Autor, eine Autorin da isoliert am Schreibtisch sitzt und vielleicht im Elfenbeinturm schreibt, hat für mich nie zugetroffen. Und wie all das sich dann irgendwann mal in Text niederschlägt, das weiß ich eigentlich im Augenblick noch gar nicht. Also der Weg in den literarischen Raum setzt ja immer auch voraus eigentlich eine Art Spaltung als Autor oder Autorin. Ich schreibe, ich bin nochmal in dieser Situation, aber ich vermittle das ja auch. Ich brauche also auch Abstand dazu. Also da gibt es ein Fragezeichen und ein vielleicht, ein hoffnungsvolles, aber viel greifbarer für mich ist erstmal, sind wirklich die Auswirkungen auf meine Wahrnehmung, meine Bedürfnisse, die Ängste, Sorgen, die ich spüre, aber eben auch manchmal Dinge wie plötzlich bricht ein Abenteuer auf und ich habe es im Sommer geschafft, einen langen Traum zu verwirklichen und bin endlich an einem Fallschirm aus einem Flugzeug gesprungen. Und das hätte ich mich ohne die Pandemie, glaube ich, hätte ich mich das gar nie getraut. Ich wäre gar nie auf die Idee gekommen, es wirklich umzusetzen.
Das müssen Sie nochmal erklären, wie die Pandemie zu einer Art Mutmacher oder Abenteuerlustantreiber werden kann.
Ja, also ich denke, wir erfahren ja in dieser Pandemie einfach nochmal sehr deutlich, dass wir sterbliche Wesen sind und wir erfahren auch eine gewisse Ohnmacht, weil niemand genau weiß, was man tun soll. Und normalerweise würden wir dagegen etwas setzen, was ich einfach mal die Feier nennen möchte. Ja, das ist die alte Antwort übrigens auch in der Literatur gegen die Vergänglichkeit inszenieren und feiern wir die Sinnlichkeit. Und sehr schön umgesetzt finde ich das bei Tanja Blixen in der Erzählung Das Fest. Und der sinnliche Genuss ist ganz wichtig und für unser Wirklichkeitsgefühl ja auch. Und dazu gehört eben das Zusammensein mit Menschen, das Austauschen, das körperliche Wahrnehmen, das Riechen und das Fühlen, dass andere da sind. Und das alles fällt weg. Und je länger es wegfällt oder so eingeschränkter möglich ist, umso mehr Lücke erzeugt es. Und ich glaube, meine Reaktion mit dem Fallschirmsprung war eine Suche nach körperlicher Erfahrung, nach körperlicher Intensität, um diese Lücke, die ich fühle und die Wirklichkeit so wie hinter einem Nebel allmählich verschleiert, um das auszugleichen. Und ab und an kann man das vielleicht auch kompensierend tun, indem man sehr sinnliche Literatur liest. Und ich fand das am Anfang der Pandemie, ist mir das aufgefallen, im März schon, dass ja die Autoren, die in Pestzeiten geschrieben haben, wie zum Beispiel Geoffrey Chaucer in seinen Canterbury Tales, der hat 5 Pestepidemien erlebt in seinem Leben. Das kommt in seinen Texten kaum vor. Aber was vorkommt, ist die Inszenierung von Feier, Sinnlichkeit, Sexualität, irre spannende Geschichten über Betrug, Verrat, Versagen, alles, was man sich vorstellen kann. Und ich verstehe das, glaube ich, jetzt besser, woher das kommt.
Im Verlauf der Sendung gibt es noch ein Gespräch mit dem Historiker Sir Christopher Clark, gleich nach 8 Uhr, auch mit dem Blick auf Seuchen vergangener Jahrhunderte und der Art und Weise, wie die kulturell und in der historischen Wahrnehmung sich niedergeschlagen haben, sehr unterschiedlich nämlich. Aber zum aktuellen Niederschlag in der Kultur, der Schriftsteller Daniel Kehlmann wird zitiert mit dem Satz, es gebe in Zeiten der Angst eine große Bereitschaft zum Gehorsam. Teilen Sie die Einschätzung?
Ich sehe das eigentlich nicht unbedingt gespiegelt in dem, was in der deutschen Diskurslandschaft passiert. Und unter diesem Aspekt Bereitschaft zu Gehorsam würde ich eigentlich auch unsere gesamten Diskussionen nicht verbuchen. Mir scheint es eher, dass wir eine wirkliche Auseinandersetzung haben. Und ich hoffe, ich wünsche sie mir zumindest. Ich weiß, dass es da natürlich auch andere Positionen gibt, aber die Art und Weise, wie wir zum Beispiel lernen, umzugehen, auch nochmal mit etwas wie wissenschaftlichen Einschätzungen, die eben auch, die zwar versuchen, mit Fakten umzugehen, aber Fakten eben auch generieren, weil Fakten immer auch ein fiktives Moment haben. Fakten beruhen immer auf Interpretation. Und weil wir lernen, dass das eben nochmal eine ganz andere Frage ist, wie man so etwas in politische Fragen umsetzt und eigentlich eine Gesellschaft haben, die doch darauf setzt, dass hier mit Einsicht und nicht mit Gehorsam regiert wird, da denke ich mir und sehe das ja auch international, da gibt es ja ganz andere Muster. Man denke an China, wo einfach Regeln krass durchgesetzt werden. Da würde ich von Gehorsamstrukturen sprechen. Hier sehe ich das eigentlich wirklich als einen Aushandelsprozess, der natürlich auch, und das erleben wir ja auch gerade, seine Schwierigkeiten hat und seine Nachteile, aber ein ganz wesentliches freiheitliches Moment ist.
Akzeptanz hängt ja auch stark davon ab, ob man etwas versteht, ob man etwas nachvollziehen kann. Hat das nach Ihrer Einschätzung immer funktioniert, die Corona-Politik zu erklären, plausibel zu machen, akzeptierbar zu machen?
Sowas kann gar nicht funktionieren, zumindest nicht auf einer 100%-Skala, weil es offensichtlich ein altes Menschheitsproblem ist, Dinge zu verstehen, die man nicht sieht, und etwas zu begreifen wie exponentielles Wachstum. Und weil wir natürlich auch nicht einfach nur vernunftgesteuerte Wesen sind, zum Glück, sondern gerade diese Gefühlsseite oder das, was ich vorhin versucht habe zu erklären, als ich über Körperlichkeit und Sinnlichkeit sprach, weil die ja wesentliche Teile unseres Lebens, unseres ganzen genetischen Setups auch sind. Also die Politik muss so verfahren, sie kann nur so verfahren, sie erklärt, man setzt auf Einsicht und Konsens. Das kann aber gar nicht so 100% gelingen, und ich glaube, dass es vielleicht eine gute Idee sein könnte, wenn Einzelne sich, ich finde, statt eines Corona-Tagebuchs zu führen, wie Herr Drossen das schon lange vorschlägt, wenn sie sich überlegen würden, wie kann ich für mich mit diesen Ängsten umgehen, wo kann ich das vielleicht auch artikulieren und was kann ich mir setzen, um die Lücken, die Wirklichkeit bekommen hat und die natürlich auch Ängste auslösen, um die mit konkreten Erfahrungen zu füllen, um mir Freuden zu machen, um die Gewinnseite auch in meinem konkreten Leben zu sehen, was nicht heißen soll, dass man die Verlustseite irgendwie schönredet oder wegredet. aber nochmal anders anfängt, darüber nachzudenken, wie man sich selbst einfach auch stärken kann, um durch diese Zeit zu kommen. Denn wir sehen, dass sie noch andauern wird.
Haben Sie eine Idee für die Zeit nach Corona? Bleibt so etwas wie eine Daueragonie oder schütteln wir uns die Krise einfach relativ schnell aus den Kleidern?
Nein, ich finde, dass auch für mich auf der Gewinnseite steht, dass wir gelernt haben, dass anders mit realer Präsenz umzugehen. Und auch erkennen, ja, ich bin sehr viel in Zoom-Meetings und ich finde das immer wieder ein sehr gutes Mittel, mit dem man zum Beispiel in Zukunft einiges an Reisen sparen kann und damit die Umwelt sehr viel besser schützen. Also ich glaube, das ist eine Chance, dass wir das umstellen, dass wir sparsamer werden mit Realpräsenz, wenn sie nicht wirklich notwendig ist. Und zum anderen, wenn sie wieder notwendig und möglich sein wird, sie auch zu genießen. Und für mich hat sich auch nochmal deutlich verschoben, meine Einschätzung der Wichtigkeit von kulturellen, geteilten, im realen Raum sich vollziehenden Ereignissen, die davon leben, dass sie hier gemeinsam auch sozusagen gefeiert und begangen und erlebt werden mit allen Sinnen, wenn man Musik hört oder eine Lesung hört. Ich freue mich einfach darauf, wenn das wieder möglich sein wird und ich freue mich besonders darauf, auf eine Zeit, wenn ich Menschen, die mir begegnen, nicht mehr irgendwie mit Misstrauen betrachten muss, weil sie mögliche Gefahrenquellen sind.
Ulrike Dresner war das, Lyrikerin, Romanautorin, Mitglied des PEN. Seit 2 Jahren lehrt sie auch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig.